Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Ja, und in dieser Folge sage ich herzlich willkommen zu Theresa Neuschel, die bei uns zu Gast ist. Und es geht um ein sehr viel diskutiertes Thema, nämlich um Psychopharmaka. Liebe Frau Neuschild, Sie arbeiten als Oberärztin auf der geschützten Station in der FHR-Klinik hier in Köln, wo Menschen mit verschiedensten akuten psychischen, psychiatrischen Störungen behandelt werden. Darüber hinaus haben Sie aber auch zum Beispiel sich schon sehr eingesetzt und uns schon mal zum Thema bipolare Störungen bei einem Kinofilm unterstützt. Das war auch ein sehr, sehr schöner und auch sehr erfolgreicher Abend. Vielleicht stellen Sie sich den Zuhörerinnen gerade noch mal selbst ein bisschen vor.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein heute und bei dem Podcast mitzuwirken. Mein Name ist Theresa Neuschild, ich bin Fachärztin für Psychiatrie und wie Sie ja gerade schon erwähnt haben, arbeite ich in der LVR-Klinik, vor allem im Akutbereich, aber bin auch so durch alle anderen Bereiche in der Klinik durchrotiert, habe mit verschiedenen, vor allem allgemeinpsychiatrischen Krankheitsbildern in meinem Alltag zu tun, mit schwerstkranken Patienten, mit hochakut kranken Patienten. Und auch natürlich in dem Zusammenhang sehr viel mit psychopharmakologisch wirksamen Medikamenten.
Das war jetzt die perfekte Überleitung ins Thema. Vielleicht erstmal, was versteht man unter dem Begriff Psychopharmaka?
Ja, also im Wort drin steckt im Prinzip schon die Bedeutung, es wirkt auf die Psyche, es ist psychoaktiv und wirkt im Gehirn dadurch, also da, wo wir die psychischen Funktionen wählen, wo sie eben auch sind. Und es sind Medikamente, die eben genau das tun. Sie bewirken eine Veränderung in der Psyche, im Bewusstsein und werden für Erkrankungen eingesetzt, die das eben nötig machen.
Ja. Welche Hauptgruppen gibt es denn da oder gibt es Hauptgruppen und kann man die irgendwie unterscheiden?
Ja, definitiv. Psychopharmaka sind nicht gleich Psychopharmaka. Da gibt es ganz unterschiedlich wirksame Substanzen mit unterschiedlichen Indikationen, unterschiedlichen Wirkmechanismen, die man auch noch nicht alle zu 100% verstanden hat tatsächlich. Aber so wie es eben verschiedene Erkrankungen gibt, gibt es dafür dann eben auch die entsprechenden Medikamente und Indikationen. Es gibt Antidepressiva, das haben ja die meisten auch schon gehört. Es gibt Antipsychotika, die ja eben für völlig unterschiedliche Erkrankungen doch eingesetzt werden. Es gibt sogenannte Anxiolytika, das bedeutet, die sind angstlösend. Auch das sind Psychopharmaka. Es gibt Hypnotika, die sehr müde machen. Also die hypnotisieren nicht, aber das Wort steckt da so ein bisschen mit drin, dass es müde und schläfrig macht. Dann auch zu den psychopharmakologischen Medikamenten gehören Antidementiva, weil auch das eben eine psychiatrische Erkrankung ist, die Demenz. Geht in die neurologische Richtung natürlich auch mit rein, aber auch da gibt es Medikamente, die eingesetzt werden können, die damit drunter zählen. Und auch mit dazu gehören sogenannte Phasenprophylaktika, angelehnt an den Film, den wir neulich da auch gemeinsam begleitet haben, bei bipolaren Störungen zum Beispiel, um erneute Phasen innerhalb dieser Störung prophylaktisch, um denen entgegenzuwirken. Und auch zur Behandlung der ADHS gibt es Medikamente, die auch zu dem Psychopharmaka gehören. Also das wären alles Untergruppen sozusagen, die völlig unterschiedliche Dinge tun.
Mhm. Wo werden denn am meisten oder bei welchen Erkrankungen werden am meisten Psychopharmaka eingesetzt?
Das ist eine schwierige Frage, wo es tatsächlich am meisten eingesetzt wird. Ich kenne dazu keine offiziellen Zahlen und weiß auch gar nicht, ob es die gibt. So aus meiner klinischen Erfahrung heraus würde ich sagen, kommt es immer drauf an, auf die Indikationsstellung, auf die Notwendigkeit einer Medikation zu den unterschiedlichen Erkrankungen. Mhm. Oder es gibt schon auch eben Erkrankungen, die ohne Medikamente nicht gut behandelbar sind.
Eine akute Psychose zum Beispiel.
Zum Beispiel, ne? Mhm. Gerade da wird es aber eben auch zu Herausforderungen angemessen, mit dem Patienten einen guten Weg zu finden, ein Medikament einzusetzen. Aber das wäre sowas, ne? Bei Depressionen kommt es auf den Schweregrad an. Mhm. Wann stelle ich die Indikation dazu, dass auf jeden Fall auch eine Medikation dem Patienten zu empfehlen ist? Wie akut ist aktuell die Erkrankung? Welche Belastungsfaktoren spielen damit rein? Behandle ich nur direkt störungsspezifisch in Richtung Langfristigkeit oder muss ich auch noch dazu Akutmedikation einsetzen, um zum Beispiel starke Anspannung und Unruhe, eine vorübergehende Schlafstörung mit zu behandeln, Suizidgedanken mit aufzufangen? Das wären alles so Dinge, die es auch davon abhängig, also von denen es abhängig ist, was ich einsetze und wie oft.
Also ich merke schon, dieses Thema hat so viel, also da, ich komme da sofort auf so viele Fragen. Also eine, die sich da direkt anschließt, wäre, gibt es Medikamente, die antisuizidal wirken?
Ja, gibt es. Das ist tatsächlich ein weites Feld. Es gibt Medikamente, die wirken in der akuten Suizidalitätsphase, kann man sagen, eben auch mitbehandelnd. Da werden zum Beispiel oder vor allem Hypnotika eingesetzt, zum Beispiel Benzodiazepine, die eben so dämpfend sind, doch abschirmen von den Gedanken, angstlösend auch sind, dass man in so einer akuten Suizidalitätsphase damit gut arbeiten kann. Nach Studienlage gibt es aber eben auch suizidprophylaktische Medikamente und das ist zum Beispiel das Lithium.
Das war das, was Sie eben ja angedeutet haben. Viele Medikamente sind antidepressiv, antipsychotisch oder sowas und werden dann quasi akut gegeben. Das andere, dieses Vorbeugen, ist ja nochmal ein anderer Mechanismus. Ich will im Prinzip eine Erneuerung dieser Phasen oder dieser Phase wie bei der Bipolarität eben damit verhindern, dass ich das eben präventiv gebe, so wie Sie es jetzt auch erläutern.
Obwohl das auch oft nah beieinander liegt. Also ich gebe die Medikamente akut, es gibt aber durchaus dann eben auch wieder gleiche Medikamente oder ich beginne in der akuten Phase damit. Es ist am Ende aber auch eine Prophylaxe, dieses Medikament beizubehalten, dauerhaft einzunehmen. Also eben nicht nur zu sagen, jetzt gerade geht es dem Patienten, der Patientin schlecht und jetzt gebe ich das und wenn es ihr wieder gut geht, ist alles prima und ich setze es wieder ab. Das kann eben gerade auch große Gefahr sein, das zu schnell zu tun und bedeutet auch, prophylaktisch das Medikament weiterzunehmen.
Vielleicht können wir, der Gedanke ist mir gerade gekommen, nachher mal so eine Art Beispielfall diskutieren, dass Sie mal sagen, also Patient XY kommt zu Ihnen in die Klinik akut mit irgendwas und dass Sie mal so ein bisschen erklären, wie man dann vorgehen würde, wie das läuft. Ich würde aber sagen, wir gehen erst noch mal ein bisschen weiter an den Fragen, denn eines schließt sich ja auch noch an, deshalb ist das Thema ja immer so kontrovers diskutiert, dass kommt noch etwas später, der Aspekt, wie spielen denn die Patienten auch mit bei den Medikamenten? Ne? Also akzeptieren sie sie und wenn ja, wie gut oder was ist auch wenn sie es unter Umständen verweigern? Wie muss man sich denn, also ohne jetzt zu tief in Biologie oder Chemie vorzudringen, aber wie muss man sich die Wirkweise eines Psychopharmakas Pharmakons heißt es dann, glaube ich.
Genau,
zwischen Pharmakons, der alte Lateiner, im Gehirn eigentlich vorstellen?
Da muss man sich grundsätzlich erstmal vorstellen, wie Signalübertragung im Gehirn funktioniert. Das hat man meistens irgendwann mal in der Schule gehört. Da habe ich es auch irgendwann mal so ganz vereinfacht gelehrt bekommen. Da gibt es verschiedene Zellen und da werden Signale übertragen über so einen synaptischen Spalt und so weiter und so fort. Und da gibt es verschiedene Botenstoffe, die dann dafür verantwortlich sind und von der einen Zelle zur anderen gehen und da irgendwo am Rezeptor ansetzen und so weiter. Und das ist genau da, wo psychopharmakologische Medikamente eben ansetzen, indem die in diesen Botenstoffkreislauf mit eingreifen. Manche ahmen den Botenstoff sozusagen nach, sind dem eben
chemisch ähnlich. Wenn er fehlt zum Beispiel.
Genau, wenn davon zu wenig da ist zum Beispiel. Oder manche setzen sich dann eben als nachahmender Botenstoff direkt an einen Rezeptor dran. Die passen an den Rezeptor, weil sie dem Botenstoff so ähnlich sind und aktivieren den oder blockieren den. Also damit kann man unterschiedliche Dinge tun. Manche sorgen dafür, dass ein bestimmter Botenstoff nicht so schnell abgebaut wird. Also die ahmen den nicht selber nach, sondern die sorgen dafür, dass es davon eben wieder mehr gibt. Ja, und viele Dinge, die diese Medikamente tun, lassen sich aber über diesen Botenstoffweg, den man schon ganz gut erfasst hat, noch gar nicht ausreichend erklären, sondern da gibt es den schönen Begriff Neuroplastizität, die verändert wird durch die Einnahme von diesen Medikamenten und die durch die psychopharmakologischen Medikamente eben mit verändert wird und die Empfänglichkeit des Gehirns für verschiedene Botenstoffe nochmal verändert.
Wie müssen wir denn den Begriff Neuroplastizität, wie können wir den erklären für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht nicht ganz so im Thema sind?
Also die Neuroplastizität erklärt im Prinzip oder darunter stellt man sich sowas vor, wie ist die Zelle im Gehirn aufgebaut, wie ist der Signalübertragungsweg, wie empfänglich ist die Zelle, wie viele Rezeptoren hat sie, wie ist die Aktivierung und wie stark ist der Grad der Übertragung. Und das wird eben durch Psychopharmaka mit beeinflusst.
Gibt es Kriterien für die Wirksamkeit?
Das ist natürlich allem voran die subjektive Wirksamkeit, ne? Also was verändert es, was der Patient mir selber berichten kann, was verändert es, was ich als Behandler, Angehöriger, Außenbeobachter eben sehe, was sich in der Wahrnehmung, in dem psychopathologischen Bild verändert, ne? Wie verändert sich das Beschwerdebild? Das finde ich ist das wichtigste messbare Kriterium. Völlig unabhängig davon, ob es da eben auch einen Placebo-Effekt gibt oder nicht. Die Wirksamkeit ist für mich vor allem eben dadurch, was der Patient oder ich eben beobachte, was sich verändert. Und was man auch klinisch noch ganz klar machen kann, ist den Wirkstoffspiegel im Blut zu messen. Also das Medikament selbst im Spiegel, im Blut und auch Abbaustoffe des Medikaments kann man quantitativ bestimmen und darüber eben auch sehen, nimmt die Patientin, der Patient das Medikament tatsächlich? Wenn ja, kommt's da an? Überhaupt ausreichend an oder baut der oder diejenige das auch schneller ab als normal üblich? Auch sowas gibt es, ne? Und dann weiß ich auch, warum es zum Beispiel nicht wirkt. Also das wäre definitiv auch nochmal echt so ein Messbarkeitsfaktor.
Okay. Warum ist es denn in der Regel so, dass diese Medikamente eine gewisse Anlaufzeit brauchen, bis sie wirklich wirken?
Da können wir fast nochmal so ein bisschen zurück zu dieser Neuroplastizität gehen, die ja auch relativ schwer überhaupt richtig zu erfassen und zu erklären ist. Aber das dauert natürlich. Das sind Prozesse, wie die Nervenzelle in ihrer Empfänglichkeit und in ihrer Aktivierung verändert wird. Das passiert eben nicht sofort, ne? Wenn es darüber, über diesen Mechanismus eben ist. Ein Rezeptor kann relativ schnell blockiert werden. Das sind auch Wirkmechanismen, von denen wir dann schnell beobachten können, dass das fix geht, ne? Dass ich sofort eine Wirkung sehe, wenn ich ein Beruhigungsmittel verabreiche. Da setzt das Medikament am Rezeptor an und ein paar Minuten später, je nachdem wie hoch und auf welchem Weg ich es verabreicht habe, wird der Patient ruhiger, es wird angstlösender und so weiter. Oder auch antipsychotische Effekte treten schnell ein. Aber das, was langfristig eben nochmal die Veränderung in der Erkrankung gibt, zielt am ehesten wieder eben auf diese Neuroplastizität, Veränderung der Zelle ab.
Okay. Jetzt ist es ja so, überall da, wo Vorteile sind, sind auch unter Umständen Nachteile, Nebenwirkungen. Was ist denn der Vorteil der Psychopharmaka-Behandlung im Verhältnis zu einer anderen Therapieform wie der Psychotherapie?
Schwierig jetzt zu sagen, was ist der Vorteil gegenüber zum Beispiel eben der Psychotherapie, weil die sich ja doch eben ergänzen. Ne? Je nach Krankheitsbild, je nach Motivation des Patienten, je nach psychopathologischem Bild des Patienten ist es gar nicht so, dass die Medikation das übervorteilt, ne? Sondern dass es gemeinsam spielt und dass ja auch der Erfolg der Behandlung mit einem Medikament oft mit davon abhängt, ne? Wie bin ich mit dem Patienten in Kontakt, wie ist eben psychotherapeutisch begleitend die ganze Geschichte. Das finde ich ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu sagen. Aber was wir auch oft zu Patienten sagen, die gute Nachricht ist, egal, ob sie dran glauben oder nicht, ne, sowas gebe ich schon auch oft mit, das Medikament hilft auch so. Ne? Das ist auch so, also das ist dann eben natürlich nicht alles, aber es ist optimal, wenn das so zusammenspielt. Aber da ist eben ganz klar der Vorteil. das Medikament wirkt schnell, es ist gut für die akute Phase und da komme ich mit Psychotherapie dann eben noch nicht weit, wenn jetzt jemand in einer akuten Psychose ist, in einer akuten Manie. Da kann ich mir die Vorteile der Medikation natürlich absolut ausnehmen.
Ich wollte im Prinzip genau darauf hinaus, jetzt habe ich die Frage so gestellt. Ja. Und ich denke, es ist ja auch so in diesem Zusammenspiel, häufig macht ja machen die Psychopharmaka, bereiten ja einen Boden, auf dem die Psychotherapie erst richtig fallen kann. Denn je nachdem, wie akut die Phase ist oder in was für einem Zustand der Patient ist, ist ja eine Psychotherapie extrem schwer oder sehr mühsam oder fast sogar unmöglich. Und erst mit dem Medikament, selbst wenn es später dann vielleicht nicht mehr notwendig sein sollte, ist eigentlich der Zugang erst so da, dass ich das machen kann.
Absolut. Wenn das mit einer hochakuten Phase losgeht, dann ist das so.
Aber das Thema Nebenwirkungen, das ist ja auch eines, was immer wieder mal von den Betroffenen selbst, auch von Angehörigen, doch heiß diskutiert wird. Vielfach ist es zum Beispiel starkes Übergewicht oder sowas, was dann alles damit einhergeht. Aber wäre schön, wenn Sie da auch noch mal ein paar Worte zu sagen würden.
Das ist tatsächlich ein schwieriger Faktor, wo man sehr sensibel auch sein muss, mit den Patienten, Patientinnen in Kontakt bleiben muss, das ernst nehmen muss, dass das eben wirklich einschränkend ist, dass das Sorgen macht, dass das Angst macht, erstmal überhaupt ein Medikament einzunehmen oder wieder einzunehmen, wenn man schon Erfahrungen hatte, sich auf ein neues Medikament einzulassen. Aber solche Dinge wie, das macht total müde, und man fühlt sich davon wie benebelt, sind limitierend. Manchmal will man das. Manchmal merken auch Patienten, das ist genau das, was ich will. Und dann ist die Nebenwirkung auch gleichzeitig noch eine schöne Wirkung, die man hat. Wenn man zum Beispiel ein Antidepressivum nimmt, das auch müde macht und ein Patient auch Schlafstörungen hat, ist die Nebenwirkung direkt ausgenutzt. Aber dann gibt es Medikamente, die machen schon auch unruhig, gerade zum Beginn der Einnahme. Oder es macht Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, so an den ersten Tagen. Das ist was, was man am besten schon vorher sagt, wo man so ein bisschen drauf vorbereitet, wo man dann schaut, wie entwickelt sich das. Manchmal geht es dann aber auch nicht mehr weg, dann muss man eine andere Lösung finden, oder Störung der Verdauung mit dann Durchfall und Erbrechen. Das ist was, das kann man dann zum Patienten, zur Patientin sagen, okay, 1-2 Tage, da müssen wir jetzt hier irgendwie durch. Aber das kann ich ja nicht langfristig dem Patienten aufdrücken und sagen, so, das müssen Sie jetzt aushalten, damit habe ich ja nichts gekonnt. Und tatsächlich ist es immer noch so, Gewichtszunahme, was Sie gerade angesprochen haben, das ist für viele Medikamente echt noch ein großes Nebenwirkungsthema, dass es massive Gewichtszunahmen gibt, massive Appetitsteigerungen auch unter Medikation eben gibt. Manchmal gibt es Bewegungsstörungen, das ist gerade für antipsychotische Medikamente ein großes Thema. Ältere antipsychotische Medikamente machen das noch häufiger. Das ist total schön, dass sich da die Möglichkeiten sehr viel weiterentwickelt haben in den letzten Jahren, weil es schon eben auch schwere Nebenwirkungen gab mit Mund-Zungen-Schlund-Krämpfen und Ähnlichem. Aber das ist, sowas gibt es heutzutage noch, aber super selten, weil man weiß, diese Medikamente machen das. Man gibt ganz andere Dosierungen. Und man hat sofort Medikamente da, die unmittelbar innerhalb von Sekunden dagegen wirken, sollte sowas tatsächlich nochmal im seltenen Fall passieren. Ja, Libido-Störungen, ganz wichtig, nicht zu tabuisieren, mit den Patienten auch vorher schon drüber zu sprechen, dass es wichtig ist, das rückzumelden, dass ich zwar schön antidepressiv behandeln kann, aber der Depression nicht zuträglich bin, wenn es einen massiven Libido-Verlust gibt. Ja, also wichtig, da einfach auch in Kontakt zu bleiben und die Patienten ernst zu nehmen.
Ich glaube, man muss natürlich auch einfach der Fairness halber mal sagen, dass wir natürlich auch im somatischen Bereich viele Medikamente haben, wenn jemand ernsthaft erkrankt ist, die auch nicht alle ohne eine Nebenwirkung sind.
Absolut.
Hier wird es immer ist so ein ganz besonderer Spot drauf, finde ich. Also das hat immer so diesen Aspekt. Und vielleicht auch nochmal zu dem, die Dosis macht ja immer das Gift. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich schon so ist, dass sehr patientenabhängig von der Ausprägung der akuten Phase oder des jeweiligen Themas, was da gerade kommt, aber auch der Person. Ne? Habe ich es jetzt mit einer zierlichen kleinen Frau zu tun, mit einem kräftigen Mann, mit jemandem, der ansonsten sportlich ist und total ja, sagen wir mal, trainiert oder sowas, oder mit einem älteren Patienten. Wie finden Sie eine Dosis?
Rantasten.
Okay.
Ist so die erste Devise, ne? Also mit einer niedrigen Dosis anfangen und dann mit Patienten zusammen besprechen, dann dosieren wir ein bisschen auf. Man fängt häufig mit Minidosen an, testet erstmal so ein bisschen die Verträglichkeit, kommt ins Vertrauen auch eben mit den Betroffenen und dann dosiert man auf, ne, hält Rücksprache. Also das finde ich immer ganz wichtig, da wirklich einfach das gemeinsam mit dem Patienten zu machen, zusammen zu entscheiden, Empfehlungen zu geben, Wege vorzugeben, aber nicht das Gefühl zu geben, so, und jetzt machen wir aber hier so mal so richtig schöne hohe Dosis rein, ne, sondern das, was hilft und dann Patient, Patientin merkt, ach, es hilft mir, aber
dann
ich würde mich
ja
drauf
auch
einlassen.
Dann ist das Vertrauen ja schon so ein bisschen
genau,
da, ne? Wenn es, ne, hilft und wenn ich merke, es tut mir gut, dann, ne?
Zu sagen so, naja, dann probieren wir ein bisschen mehr, wenn es dann zu Nebenwirkungen kommt, dann können wir uns wieder runtertasten, ne? Also das ist so ganz wichtig und das ist super individuell, aber man kann sich ganz gut eben auch an Leitlinien entlanghangeln. Also es gibt schon zugelassene Dosierungen, die auch eben so empfohlen werden oder die überhaupt zugelassen sind, ne? Also wo ich argumentieren müsste, wenn ich dem Patienten jetzt einfach so mehr gebe. Ne? Da gibt es eben auch ganz gute Ausgangswerte dafür, an denen man sich orientieren kann und die meistens auch hinhauen. Und dann hatte ich eben schon mal angesprochen, super gutes Mittel, um das Ganze zu messen, ist mal Blut abzunehmen und zu gucken, wie viel von dem Wirkstoff ist denn da. Kann es helfen? Stimmt das? Dann gibt es auch Medikamente, für die muss man das zwingend tun. Ne? Also sie müssen ganz fein eingestellt sein in einem ganz bestimmten Spiegelbereich und daran muss ich die Dosis anpassen und ja.
Ich habe eine nette Anekdote, die mir mal ein Psychiater erzählt hat, ob sie so stimmen kann, aber Sie werden mir das sagen können, wo also auch ein psychotischer Patient, der Stimmen hörte, dann ein Medikament bekommen hat und dann einige Wochen später wieder zum Arzt kam und sagte, naja, also jetzt hatte ich mich so an die Stimmen gewöhnt, jetzt sind die ganz weg, jetzt ist es bei mir so ruhig geworden, können wir vielleicht ein bisschen weniger vom Medikament nehmen, damit die wieder da sind. Also niedliche Geschichte, aber ich glaube, gar nicht so realitätsfern, oder?
Das kann gut sein, ne? Also je nachdem, wie die Stimmen eben auch empfunden werden, wie gut man davon abgegrenzt ist als Betroffener, wie das schon in den Alltag mit integriert ist, wie der Leidensdruck ist, zum Beispiel durch dieses Symptom, Stimmen hören als Beispiel.
Schon sehr spannend. Wie ist es denn, wenn die Medikamente über eine längere Zeit eingenommen werden, dieses ganze Thema Abhängigkeit?
Ist ein wichtiges Thema, denn es gibt Medikamente, die machen abhängig und da sollte man unmittelbar darauf hinweisen, dass da ein Abhängigkeitspotenzial besteht. Ganz wichtiger Faktor für eben Beruhigungsmittel, ne, also Hypnotika, Schlaftabletten zum Beispiel, ne, oder Medikamente, die so akut angstlösend sind, die toll helfen und die ihre Daseinsberechtigung haben und auch ich in meinem Berufsalltag alltäglich einsetze, aber eben mit Vorsicht, mit Blick darauf, ne, da gibt's Abhängigkeitspotenzial, das ist der akuten Episode jetzt vorbehalten, das sollte genau geplant werden und wenn man das ärztlich begleitet macht, dann haut das auch eben meistens hin, da macht man keinen Patienten abhängig, wenn man eben genau darauf achtet, sondern achtet darauf, wie lange ist es notwendig, wie dosiere ich es ab. Und das tut man dann schrittweise, auch wieder genau in Rücksprache und symptomorientiert. Ja. Aber wenn Patienten selber Missbrauch mit den Medikamenten betreiben, gerade eben im ambulanten Rahmen, ist das ja dann relativ einfach, mehr zu nehmen, ne? Und das Gefühl zu bekommen, ich brauche davon immer mehr und das bestimmt ja dann auch die Abhängigkeit, den Gedanken daran, ich muss das nehmen, sonst kann ich das und das nicht und dann braucht man immer mehr und dann braucht auch der Körper tatsächlich mehr, weil es sonst nicht mehr hilft, ne? Und die gleiche Dosis nicht mehr hinhaut und nicht den gleichen Effekt bewirkt und man dann darüber nachdenkt, wie beschaffe ich mir das jetzt, wie kriege ich was, weil ohne komme ich nicht zurecht. Ne? Also sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ja. Okay. Wie gestaltet sich denn das Absetzen? Sie sprachen das ja gerade schon an. Da gibt es ja dann einige Schritte zu beachten und auch vielleicht so ein paar Risiken. Und genau, also wie sieht dieser Weg aus?
Man sollte grundsätzlich immer versuchen, Medikamente ausschleichend abzusetzen, es sei denn, es gibt eine ganz harte Indikation, das jetzt sofort zu tun, wie schwere körperliche Nebenwirkungen, schwere Bewegungsstörungen zum Beispiel, die ich eben schon mal kurz angesprochen hatte, oder ganz schwere körperliche Symptome wie Durchfall und Erbrechen, ne? Also wenn es jetzt gerade schlecht geht oder intensivmedizinische Komplikationen, die unfassbar selten sind, dann muss ich sofort raus damit. Ansonsten sollte man das immer sehr langsam tun, um eben zu schauen, ne? Wie verändert sich die Symptomlage, wie gehe ich mit einem neuen Medikament, wenn ich zum Beispiel einen Wechsel vorhabe, rein, tausche ich das aus, setze ich das eine erstmal ab, das andere an. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn ich ein Medikament, das der Patient oder die Patientin sehr lange eingenommen hat und ich setze das einfach so ab, ohne es auszuschleichen, dass es dann eben auch zu Effekten kommt, die sehr belastend sein können, die zu einem Rebound führen, ne? Also die dazu führen, dass die Symptome wieder stärker werden, auch wenn es vorher über lange Zeit vielleicht gut geklappt hat unter Medikation. Und dann spricht man mit dem Arzt als Patient und sagt, es geht mir super, ich möchte das Medikament jetzt bitte nicht mehr nehmen oder ich habe es einfach so abgesetzt. Ne? Dann kann es sein, dass es sehr schnell eben wieder zu Beschwerden kommt, dass die Erkrankung im vollen Symptombild oder schlimmer sogar noch zurückkommt. Es kann aber auch Absetzsymptome geben, gerade für antidepressive Medikamente ist das ein großes Thema. Die machen nicht direkt abhängig, also das erfüllt nicht Abhängigkeitskriterien, wenn ich langfristig ein Antidepressivum nehme. Also ich brauche davon, was ich eben erwähnt habe, nicht immer mehr und es hilft mir dann nicht mehr ausreichend oder ich muss den ganzen Tag dran denken, wie beschaffe ich mir das jetzt? Das wären so Kriterien, die zum Beispiel nicht erfüllt werden von antidepressiven Medikamenten. Aber wenn man sie einfach so abrupt absetzt, obwohl schon eine längere Einnahme erfolgt ist, kann es sein, dass es Entzugssymptome gibt.
Okay.
Ja. Zum Beispiel Unruhe, Zittern, Schwitzen, Muskelzuckungen, Übelkeit. Ne? Und das ist ja super unangenehm und kann sehr gut verhindert werden, wenn man das ärztlich begleitet, schrittweise macht.
Mhm. Gibt es denn auch Patienten oder Patientengruppen oder Störungsbilder, sage ich mal, wo eine lebenslange Einnahme notwendig ist?
Ja, möglich. Ne? Das ist nichts, was man direkt so dem Patienten eröffnet und wo man heutzutage noch denkt, das muss jetzt auf jeden Fall das ganze Leben sein. Aber es gibt schon eben Ausprägungen von Erkrankungen mit so einer hohen Rezidivrate, also Wiedererkrankungsrate, Chronifizierungsgraden, die es notwendig machen, die Medikation zumindest sehr, sehr lange, gegebenenfalls lebenslang einzunehmen, weil klar ist, dass Absetzversuche dazu führen, dass es zur Rückkehr der Symptome kommt oder dass so eine schwere chronische Erkrankungslage vorliegt, dass man ohne Medikamente nicht weiter im Alltag zurechtkäme.
Gibt es denn auch sinnvolle Alternativen, also pflanzliche Mittel, Nahrungsergänzungsmittel, gibt es in dem Bereich auch was?
Kommt drauf an, würde ich sagen, so die Frage nach sinnvolle Alternative, ja, aber auch das ist eben wieder individuell abhängig davon, wie ist das Symptombild, wie ausgeprägt ist das, ist es eine leichte depressive Symptomatik oder eine schwere, dann sind für mich, wenn wir jetzt als Beispiel eine schwere depressive Episode nehmen, pflanzliche und sonstige Alternativen keine Alternative.
Vielleicht mal ein anderer Einschub. Wir hatten ja eben schon mal das Stichwort Prävention. Also ich sage mal, wenn ich jetzt gesund bin, aber sage, ich möchte einfach alles tun, gibt es denn Sachen, wo Sie heute sagen, auch aus, vielleicht auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung, das sind wirklich Dinge, die kann man einfach, weil sie insgesamt gesund sind, gut nehmen und damit tut man sicherlich auch seiner Psyche was Gutes. Gibt es da denn was Pflanzliches oder Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas?
Das absolut. Also das würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass es da wichtig ist, auf einen ausgewogenen Vitaminhaushalt zu achten. Ne? Zum Beispiel Vitamin D einzunehmen in der mindestens dunklen Jahreszeit, ne? Also darüber nachzudenken, über die Ernährung, das vernünftig zu regulieren, aber auch Faktoren wie regelmäßige Bewegung sind total präventiv und da gibt es gute Studien dazu, dass das auch im kurativen Bereich, also auch wenn die Erkrankung schon da ist, begleitend sehr wichtig ist, darüber mit nachzudenken, da eben Prophylaxe zu betreiben, indem man sich gesund ernährt, seinen Vitaminhaushalt stabil hält und indem man sich regelmäßig bewegt, soziale Kontakte auch.
Ja, und die Giftstoffe reduzieren.
Das, ganz, also, das ist auf jeden Fall auch wichtig.
Alkohol genau, oder auch nicht andere einnehmen Drogen, sollte, ja. Zumindest auf ein Mindestmaß zu beschränken. Ne? Welche Rolle spielen denn nicht-medikamentöse Ansätze, eben auch Psychotherapie, wir hatten es gerade, Sport oder Ernährung, jetzt in Ihrer Behandlung in der Kombination?
Ja, eine sehr große Rolle, auch im stationären oder im teilstationären Bereich ist das so, dass es nicht so ist, dass es reicht, wenn der Patient auf Station ist und dann hat er einmal am Tag ein kurzes Arztgespräch und das war's. Ne? Also das läuft ja im multiprofessionellen Rahmen so, dass das alles ineinander greifen sollte, dass man untereinander sich aber eben auch austauscht, dass man das individuell an die Bedürfnisse und eben an die Symptome des Patienten, der Patientin anpasst, dass die Pflege in einem engen Kontakt ist und da eben schaut, was kann man da begleiten, wie kann man da vielleicht auch in kleinen Gruppen Dinge besprechen, wie kann man da so ein bisschen Alltagsanleitung machen. Ne? Dann gibt es ergotherapeutische Angebote, die nicht nur einfach dazu da sind, die Patienten zu beschäftigen, sondern eben auch Alltagspraxis so ein bisschen zu vermitteln, wieder neue Selbstwirksamkeit zu vermitteln, finde ich, ist ein unglaublich wichtiger Faktor, wo kotherapeutische Maßnahmen eben wichtig sind. Bewegungstherapie, ne, eben auch nochmal zum Stichwort Bewegung, ne, die Patienten zu motivieren, in Bewegung zu kommen, rauszukommen, auch eben sich selbst wieder neu wahrzunehmen, ne, den Körper so ein bisschen zu begreifen und Inspiration zu bekommen, in den Antrieb auch wieder zu gehen.
Ja. Das ist schon eine sehr, sagen wir mal, sehr komplexe Geschichte, die, wo alles zusammenspielt. Ne? Und auch, ich sag mal, erst dann, wenn es optimal zusammenspielt, kann ja eigentlich auch das Medikament optimal wirken. Ne? Wenn ich eine gute, wenn ich dem eine gute Basis biete.
Alles zusammen, ja, wenn, wenn sich die Patienten drauf einlassen. Manchmal habe ich dann nur das Medikament und der Rest geht noch nicht, weil es abgelehnt wird. Dann muss ich so erstmal damit arbeiten, aber langfristig muss es zusammenspielen.
Wie ist es denn, wenn es andersrum ist? Wenn der Patient kommt und er lehnt das Medikament ab, wie gehen Sie mit den Menschen um, die sagen, ja, brauche ich jetzt aber nicht und sind hochakut erkrankt?
Dann muss ich abwägen, wie akut das aktuell ist und ob eben eine Gefährdung vorliegt für den Menschen selbst oder auch für die Umgebung. Das ist ein sehr genauer, schwieriger Prozess, das auch zu entscheiden und auch den Betroffenen, der Betroffenen zu vermitteln und da eben sehr sensibel auch mit zu sein, weil es nicht gut wäre, wenn ich dann sage, okay, Sie wollen es nicht nehmen, dann entscheide ich das jetzt und dann machen wir da, dann machen wir das per Zwang übers Gericht und fertig, ne? Sondern dann finde ich es sehr wichtig, da auch eben erstmal zu versuchen, irgendwie einen Zugang zu bekommen, wenn man da irgendwie rankommt. Ne? Lohnt sich das auf jeden Fall, auch was die spätere Compliance angeht, ne? Was die Krankheitseinsicht angeht, was spätere Motivation zu Medikamenteneinnahme angeht. Ne? Also sensibel damit umgehen, sich mit dem Patienten unterhalten, erklären, warum das wichtig ist. Psychoedukation ist dazu das Stichwort, ne? Also auch die Erkrankung erklären, auch wenn das dann erstmal abgelehnt wird mit, nein, das habe ich nicht, das stimmt alles nicht und will ich nicht, seien Sie ruhig, ne? Dranbleiben und wirklich ausführlich erläutern, warum das wichtig ist, das Ganze eben spiegeln, ne, wahrnehmen, dass es abgelehnt wird, ne, also rückmelden, ich sehe das und ich verstehe auch die Argumente, warum Sie Angst haben, das zu nehmen und warum Sie das ablehnen. Es ist aber wichtig, weil, ne? Und dafür sich erstmal viel, viel Zeit nehmen.
Wie ist es denn, Sie sprachen das gerade an, wenn ein Patient das wirklich ablehnt und Sie sagen, es ist vielleicht aus Gründen der Selbstgefährdung oder Selbst- und Fremdgefährdung oder so einfach notwendig, wenn man wirklich den Weg, Sie sagten das gerade, übers Gericht gehen muss. Wir hatten hier ja schon mal einen Podcast zum Thema Recht und Psychiatrie mit Frau Gusulis. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie würde sowas ablaufen?
Dann gibt es irgendwann den Punkt, wo klar ist, der Betroffene, die Betroffene nimmt es nicht ein und es liegt eine Gefährdung vor. Und jetzt muss man handeln. Das kann unterschiedlich schnell notwendig sein. Es kann sein, ich muss dann ganz, ganz schnell handeln, um eine Eigengefährdung oder auch eine akute Fremdgefährdung zu verhindern und sehr schnell Medikation verabreichen. Dann geht das im Eilverfahren, das dann entschieden werden kann, dass auch gegen den Willen eines Betroffenen eine Medikation verabreicht werden kann. Oder es ist nicht jetzt akut Gefahr im Verzug und es wird dann sozusagen in Ruhe beantragt und dann kommt ein Gutachter oder eine Gutachterin, die extern und unabhängig von aktuellem Behandlungsteam ist und schaut sich den Betroffenen nochmal genau an, schreibt dazu ein Gutachten, das geht an das Gericht, dann kommt nochmal ein Richter oder eine Richterin mit einem Verfahrenspfleger, macht eine Anhörung. Und es wird entschieden, ob eine Zwangsmedikation, wie auch der Begriff dafür ist, verabreicht werden kann.
Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, vielleicht können wir mal so ein Beispiel machen. Vielleicht können Sie wirklich mal so einen typischen Verlauf von Patient schlägt auf bei Ihnen mit wirklich akuten Symptomen und wie das dann so läuft, mal so skizzieren, dass man auch mal ein Gefühl dafür kriegt, wie lange nehme ich vielleicht bestimmte Medikamente in was für einer Dosis? Also nur mal ein ausgedachter Beispielfall.
Mit auch einer Hochakutphase am Anfang und gegebenenfalls Zwangsmedikation und so weiter? Oder?
Also Sie können den ausgestalten, wie Sie wollen, aber dass man sich mal so einen Ablauf ein bisschen vorstellen kann.
Ja, okay. Also so ein klassischer Fall, gerade eben bei uns auf einer geschützten Station wäre, dass ein Patient oder eine Patientin mit Rettungsdienst, der extern verständigt wurde, ne, also auch nicht vom Patienten selbst, was auch sein kann, in die Klinik kommt, hochpsychotisch ist, ne, also gerade akut Wahngedanken hat, gegebenenfalls auch akustische Halluzinationen hat, wahngewiss ist, ne, also wirklich davon überzeugt ist, das ist alles so, ne, und jetzt erstmal überhaupt nicht einsieht, warum muss ich denn hier sein und soll jetzt hier behandelt werden? Ich weiß gar nicht, was die alle haben und das stimmte alles nicht und das ist so und so, ne, und kommt überhaupt nicht zur Ruhe, ist super angespannt. Es besteht irgendwie ein Leidensdruck, der aber selber gar nicht erfasst werden kann und der Alltag kann gar nicht mehr adäquat selbst bestritten werden. Dazu fehlt aber die Einsicht und irgendwann, ne, wenn ich jetzt mal so einen Beispielfall skizziere, wurden auch schon mal Medikamente eingenommen. Das ist oft gut, weil dann weiß man, was vielleicht schon mal geholfen hat und die wurden abgesetzt in der Zwischenzeit und dann sieht derjenige aber gar nicht, das eben nochmal einzunehmen. Dann spricht man und versucht zu überzeugen, das eben nochmal zu versuchen, einfach nochmal einzunehmen und dann zu schauen, wie es weitergeht. Dann wird das abgelehnt und dann kommt es zu diesem Szenario, was wir eben schon mal kurz skizziert hatten, dass es dann zu einer Beantragung einer Zwangsmedikation kommt. Ich den Betroffenen darüber natürlich aber auch aufkläre, das Ganze dann über Begutachtung und Gericht eben läuft, dann genehmigt wird. Das kann teilweise auch Tage bis Wochen dauern, bis das passiert ist, wenn ich jetzt keinen ganz hoch akuten Zustand habe. Und dann ist es sehr, sehr häufig so, dass dieser Beschluss zur Notwendigkeit und auch zwangsweise Verabreichung der Medikation schon reicht, dass die Betroffenen das selber einnehmen. Das ist das, was wir uns natürlich auch wünschen, ne? Dass so wenig Zwang wie möglich am Ende notwendig ist, ne? Also zu sagen, es ist jetzt notwendig, es gibt einen Beschluss, da war jetzt auch nochmal ein Gutachter da und sieht das auch so unabhängig von uns. Auch das Gericht sieht das so und hat das jetzt entschieden. Häufig wird es dann von dem Patienten auch oral eingenommen und ist Gott sei Dank nicht so oft notwendig, das zu injizieren in den Muskel.
Und wenn es dann wirkt und besser wird, dann bleibt es ja wahrscheinlich nicht bei dieser Dosis auf ewig, sondern dann geht man da ja wieder in die Rücksprache und dann da wird sich ja dann auch was verändern. Wie lange ist das denn? Ist das sehr individuell?
Wie lange ich das Medikament dann verabreiche?
Also ja, zumindest dann in dieser Anfangsdosis oder in dieser Akutdosis, oder?
Kommt drauf an. Also manchmal sind tatsächlich diese Dosierungen dann auch noch erforderlich. Es kann aber sein, wenn wir jetzt von der Zwangsmedikation ausgehen, die der Patient gar nicht oral eingenommen hat, dass ich etwas injizieren musste, was ich dann nochmal bei oraler Einnahme verändere auf einen anderen Wirkstoff, ne, auf was besser verträglich ist, was ich aber alternativ nicht intramuskulär verabreichen könnte. Ne, oder dass am Anfang Beruhigungsmittel auch mit notwendig sind, die ich natürlich wieder abdosieren will und muss im Verlauf. Ne, und dann auch, wenn die Medikation geholfen hat, wenn ich schon mal einen Fuß in der Tür habe sozusagen und die Symptomatik sich deutlich verbessert, dann auch noch mal mit den Patienten gut besprechen kann und dann noch mal zum Thema Selbstwirksamkeit in die gemeinsame Entscheidungsfindung gehen kann. Wie machen wir die Behandlung jetzt weiter? Und da ist es immer gut und auch eben Gott sei Dank häufig so, dass die Betroffenen dann merken, Mensch, mir geht's besser, ich sehe das und ich braucht das nicht so selten. Ist es dann so, dass die selber dann fragen, wann kriege ich denn jetzt meine Medikamente und die Tabletten dann auch gerne nehmen, weil sie dann doch rückblickend merken, Mensch, das hat was verändert. Und es dann häufig aus solchen Situationen nach manchmal Tagen oder auch Wochen dazu wird, dass eine unkomplizierte, freiwillige weitere Medikation erfolgen kann.
Und dann geht man den Schritt irgendwann auch weiter, wenn es sich so stabilisiert hat, denke ich mal, dass so andere Faktoren, ne, wie Ergotherapie, Bewegung und sowas alles, Psychotherapie oder Gruppentherapie mit hineinkommen.
Sollte man von vornherein immer anbieten, auch in der Hochakutphase, sollte ich versuchen, da irgendwie was mit einfließen zu lassen, damit ich ein Stück vorankomme und sich das nicht darauf beschränkt, dass die Betroffenen sich so zwangsbehandelt fühlen und abgestempelt fühlen, ne? Sondern dass man da einfach wirklich in Kontakt bleibt.
Wie lange sind denn auf so einer Station, wie Sie die jetzt haben, Patienten im Durchschnitt da?
Da ist es sehr schwer, einen Durchschnitt zu sagen, weil es gibt Patienten, die wohnen praktisch bei uns. Ne, also die sind so schwerst chronisch erkrankt, dass ein einrichtungsunabhängiges Leben kaum mehr vorstellbar ist und geschützte Unterbringungen auch langfristig notwendig sind und manche Patienten so lange bei uns sind, bis eine geschützte Wohneinrichtung gefunden wird. Und das ist eben häufig ein Problem. Wenn man jetzt aber von so akuten Patienten ausgeht, die eine Krisenintervention benötigen, dann auch je nach Erkrankungsbild manchmal eine Nacht. Und am nächsten Tag ist es schon deutlich besser und es kann eine Entlassung erfolgen. Oder wenige Tage bis Wochen, bis man dann überlegen kann, wir gehen jetzt aus dem Hochakutbereich raus und behandeln auf einer offenen Station weiter oder in einer Tagesklinik und schließlich im ambulanten Bereich. Es sind aber schon im Gegensatz zur somatischen Medizin eher Wochen für viele Erkrankungen. Ja.
Was denken Sie denn, ich meine, wir haben etliche Aspekte schon angesprochen, warum immer noch so viele Vorurteile bei den Psychopharmaka existieren? Ja, eigentlich mehr als im somatischen Bereich. Ja.
Weil so viele Vorurteile und Stigmatisierungen für psychiatrische Erkrankungen immer noch bestehen. Da hat sich schon viel getan, aber noch nicht genug. Es ist einfach heutzutage immer noch schwierig und den meisten Menschen peinlich zu sagen, ich bin an einer psychischen Erkrankung erkrankt. Ne? Also eine Krankschreibung vor einem Arbeitgeber hinzulegen, auf der eine psychiatrische Klinik steht, ist ein Hemmnis für die allermeisten Menschen. weil zwar daran gearbeitet wird, das zu entstigmatisieren, aber das für viele eben einfach noch nicht so ist. Und das, da sind die Medikamente dann direkt mit dran und damit in Zusammenhang die Nebenwirkungen, über die wir schon gesprochen haben, die auch dann eben stigmatisiert sind über Medien, über auch alte Filme, die man so kennt, wo so Leute bewegungslos in irgendwelchen nebligen Räumen sitzen und
fensterlos
die Sabber runterläuft. Also ja, ne, das macht was und führt dazu, dass, dass es da Vorurteile gibt.
Ja. Ja, und dafür machen wir diesen Podcast, um da eben mehr darüber aufzuklären. Wie versuchen Sie denn den Patienten die Angst zu nehmen? Also die Angst vorm Stigma, die Angst vorm Medikament, aber auch überhaupt. Also wie versuchen Sie das?
Über eine gute Psychoedukation. Also über ein gutes Zuhören, über ein Sprechen, wie die Symptomlage aktuell sind, wo der Leidensdruck ist, was gut klappt und was nicht. Und was der Wunsch des Betroffenen ist, wie es denn weitergeht, wenn der oder diejenige das formulieren kann. Ne? In einer Hochakutphase, so ein Fall, wie wir eben gerade besprochen haben, komme ich da manchmal noch nicht weit mit solchen Fragen. Aber darüber zu sprechen, das finde ich immer erstmal ganz wichtig. Also den Leidensdruck klar zu erfassen und dann eben zu schauen und zu erklären, es gibt Mittel, es gibt Medikamente, die Ihnen dabei helfen können, dass das besser wird und es kann sich lohnen, das auszuprobieren und dann aber auch transparent zu machen. Es gibt Nebenwirkungen, es kann sein, dass das und das ist, aber das ist selten und dafür schauen wir jetzt hier gemeinsam und denjenigen in die Entscheidung mit einzubeziehen, also nicht einfach irgendwas aufzudiktieren. Ne? Deshalb sage ich auch immer, so wenig Zwang wie möglich, ne? Wie eben schon. Und so wenig ich entscheide hier, ne, das wäre also immer optimal, nur ist es nicht eben immer möglich. Aber dem Patienten wirklich das Gefühl geben, wir entscheiden das hier zusammen. Ne? Und vielleicht gibt es schon Vorerfahrungen mit Medikamenten, wenn es nicht so ist und darüber eben auch eine Angst besteht, ne, genau zu erklären, wie funktioniert das und wenn es nicht gut ist, dann lassen wir es wieder, ne? Und wir fangen erstmal mit ganz wenig an und bleiben darüber in Kontakt.
Mhm. Ja. Gibt es denn je nach psychischer Erkrankung Unterschiede in der Akzeptanz? Also ich sage jetzt mal, ist ein Mensch, der mittelgradig depressiv erkrankt ist oder auch schwergradig, eher bereit, etwas zu nehmen als jemand, der hochpsychotisch im Wahn kommt? Sind da Unterschiede?
Meistens ist das so. Also gerade genauso, wie Sie es auch sagten, ist es oft so, dass jemand mit einer schweren depressiven Episode seinen eigenen Leidensdruck klarer erfassen kann. Ne? Aufgrund einfach der nicht vorhandenen psychotischen Symptome, die es manchmal dann schwer machen für jemanden mit einer Psychose. Und der Leidensdruck oft auch mit Motivation ist, zu sagen, ja, ich mache das jetzt, weil es geht mir so schlecht, ich nehme das jetzt ein und probiere das. Also da ist das drauf einlassen häufig etwas leichter zu erreichen. Und bei Psychosepatienten gibt es das aber durchaus auch, ne? Also je nach Erkrankungsdauer und je nach Symptomausprägung gibt es schon auch hochpsychotische Patienten, denen klar ist, mir hilft die Medikation. Ich habe da zwar irgendwie immer wieder ein Problem damit, das dauerhaft einzunehmen, aber eigentlich weiß ich es. Ne? Und auch da hilft wieder die gute therapeutische Beziehung, dass man da irgendwie hinkommt.
Und so Patienten wie zum Beispiel in der bipolaren Erkrankung, die ja so Wellen haben, erreichen Sie die gut, dass die dann auch wissen, ja, es ist sinnvoll, dass ich das dauerhaft nehme, damit ich eben nicht in diese Wellen reingerate?
Kommt auf die aktuelle Welle an. Ja. Also in der depressiven Phase kommt man da häufig etwas leichter rein als in der manischen Episode, wenn die Betroffenen davon überzeugt sind, ich kann die ganze Welt umarmen und was ist denn hier das Problem? Ich bin die Kaiserin von Ungarn. ich brauche keine Medikamente. Ja, schwierig und immer wieder erlebe ich es, dass dann doch wieder Zustände erreicht werden, Besserungen erreicht werden, wo man dann wirklich gute Gespräche mit den Betroffenen hat, dazu, wie gut die Medikation doch hilft und wie gut es wäre, das langfristig einzunehmen. Und ein paar Wochen später führe ich das Gespräch nochmal von vorne. Ne? Aber das gehört zu diesen Erkrankungen
eben mit dazu. Ne? Ja. Ja, das gehört dazu. Gibt es denn auch noch neue Entwicklungen in der Psychopharmakologie? Also ich selber weiß jetzt, es ist, glaube ich, auch rauf und runter durch die Medien gegangen. Sie sprachen ja die Demenz eingangs an, dass es jetzt endgültig die Zulassung gibt für ein Medikament, was in Amerika schon ein bisschen länger im Einsatz ist, was die Demenz zumindest am Status quo erstmal stoppen soll, was es ja bislang nicht gab. Es ist hier, glaube ich, ein oder zweimal abgelehnt worden. Jetzt ist es, glaube ich, zugelassen. Mhm. Ist natürlich für Betroffene toll, aber wohl, glaube ich, auch mit vielen Nebenwirkungen einhergehen. Aber wo, gibt es Neuerungen? Was tut sich da?
Da wird ja immer viel geforscht und geschaut, was könnte Sinn machen, ne, mit einzusetzen. Manche Medikamente kommen dann erst gar nicht zur Zulassung oder sind in anderen Ländern schon zugelassen. Es gibt jetzt seit letztem Jahr, wenn ich mich nicht irre, in den USA ein neues antipsychotisches Medikament, das über einen anderen Wirkmechanismus wirkt, das aber eben in Europa noch nicht zugelassen ist und mit dem wir hier noch keine Erfahrung haben. Vielleicht kommt's, kommt jetzt mal drauf an, wie es sich so in den USA zeigt, wie das funktioniert. Auch relativ neu, erst seit ein paar Jahren, aber schon in der klinischen Praxis oft mit eingesetzt, ist Esketamin als Nasenspray zur Behandlung der Depression, auch zur Akutbehandlung der Depression und zur Dauerbehandlung der Depression. Wird sehr kontrovers diskutiert, ne? Gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen damit. Viele Patientinnen sagen, ist gut, hilft mir, schwöre ich drauf. Bei einigen hat es aber auch noch gar nicht so richtig zum Erfolg geführt. Also ja, es ist immer Bewegung drin.
Ich würde jetzt mal tippen, dass der Widerwille gegen ein Nasenspray geringer ist als gegen die orale Einnahme oder gegen Injektion. Weil man das vielleicht eher so damit verbindet, es könnte harmloser sein. Ja, das ist meine persönliche, oder ist das nicht so?
Ja, das ist schon so. Und dann wäre es natürlich toll, wenn es so gut funktionieren würde für jeden. Mhm. Ne? Also es gibt Patienten, Patientinnen, für die funktioniert das toll, wenn es so gut eben wirken würde, dass es die bisherige Medikation komplett ersetzt und das nicht mehr notwendig wäre. So ist es in der klinischen Erfahrung leider nicht, ne, dass man es durch Nasensprays ersetzen könnte.
Ja. Ja, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch und ich habe nochmal ganz viel gelernt, auch für mich. Wir fragen ja unsere Gäste am Ende immer, was sie denn selber für ihre seelische Gesundheit tun. Was tun Sie denn für Ihre seelische Gesundheit?
Ich versuche, eine gute Work-Life-Balance zu halten. Das ist nicht immer so einfach im Alltag, aber das finde ich total wichtig, auf eigene Bedürfnisse zu achten, zu schauen, wann brauche ich tatsächlich mal eine Pause, was tut mir gut, wann sollte ich Bewegung einbauen, ne? Und ich versuche, mich gesund zu ernähren zum Beispiel und soziale Kontakte sind mein absoluter Geheimtipp, aber das muss
ja, ist für jeden anders, aber das ist sicherlich einer der Faktoren, der das der ganz, ganz entscheidend ist an der Stelle. Ja. Liebe Frau Neuschild, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für die vielen Informationen, für Ihre tolle Expertise. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Im April wird Ulrike Schulthas zu Gast sein und Paula Messler spricht mit ihr über Psychosomatik. Sie ist Chefärztin an der FHR-Klinik. Vielen Dank. Bis bald. Bei Rezio.